Ja, warum habe ich die Geschichte erzählt? Weil es heute um einen Bibeltext geht, der auch im gewissen Sinne was mit Ernten zu tun hat und mit Frucht auf jeden Fall. Und ich lade euch einfach ein, dass wir direkt mal hineinschauen und ihr eure Bibeln aufschlagt im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Matthäus 21 und ich lese einfach mal den kompletten Abschnitt ab Vers 18. Des Morgens früh aber, als er ist Jesus, in die Stadt ist Jerusalem, als also Jesus in die Stadt Jerusalem zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, keine Zypress, ein Feigenbaum, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, wunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, das werdet ihr empfangen. 18 bis 22. Das war Verse 18 bis 22, also war knapp daneben, sorry. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja, Matthäus 21, deswegen 21. Und die Verse 18 bis 22. Also. Das ist ein heftiger Text. Ich gehe davon aus, dass ihr schon die eine oder andere Predigt gehört habt. Über diesen Text, du bestimmt. Hast selber schon gepredigt darüber, bin ich sicher. Ich finde ihn immer wieder herausfordernd, wenn ich lese. Das ist das einzige Mal, dass wir hören, dass Jesus ein negatives Wunder tut. Als sie durch Samarien zogen und die Samariter an einem Ort die Jünger nicht einlassen wollten, da haben die Jünger Jesus gefragt, sollen wir Feuer vom Himmel befehlen, damit sie vernichtet werden? Und Jesus hat gesagt, seid ihr nicht ganz dicht oben im Oberstübchen, so ein bisschen mit meinen Worten wiedergegeben. Auf keinen Fall. Und hier verflucht er einfach einen Feigenbaum. Man kann die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich möchte ein bisschen hineinstöbern, ein bisschen den Kontext anschauen und hoffe, dass das, was mein Herz zu diesem Text bewegt, auch eure Herzen anrührt. Jesus kommt also nach Jerusalem zurück und im Griechischen klingt es so, als wenn er plötzlich einen Hungeranfall kriegt, eine Hungerattacke. War wohl das Frühstück nicht gut genug oder er hat es vergessen, wie dem auch sei. Und glücklicherweise befindet sich am Wegesrand ein Feigenbaum. Zumindest, wenn ich einen Obstbaum sehe und es ist die richtige Jahreszeit, lassen wir mal den Markus-Text jetzt außer Rande, sondern bleiben wir mal nur bei Matthäus hier, dann würde ich auch erwarten, dass es dort Früchte gibt, wenn es passt. Und wenn es einer am Wegesrand ist, dann ist offensichtlich keiner, der auf so einer Obstwiese oder ähnlichen ist, sondern es gibt es ja hier auch, dass teilweise Obstbäume irgendwo rumstehen und jeder darf sich was nehmen, wenn er vorbeikommt. Jesus findet nichts als Blätter. In irgendeiner Form, also verhält sich der Baum nicht so, wie er ist. Er ist ziemlich enttäuscht und er hat Hunger und es sind nur Blätter da und dann macht er etwas sehr Komisches. Diesen Baum verfluchen. Für euch wäre das ganz normal gewesen. Wenn also ihr erlebt, meinetwegen wir, ich weiß nicht, ich habe keinen Obstbaum hier im Garten, ne? Habt ihr auch keinen Garten, ne? Wir hatten einen Garten. Ah ja, ihr da hinten wenigstens. Was habt ihr denn für Obstbäume?
Sag mal. Was haben wir für Obstbäume? Meine Mutter kümmert
sich. Ah, du isst nur, ja? Kirschen und Pflaumen. Ja. Stell dir vor, der Greg würde jetzt kommen und der hat Lust, bei euch im Garten was zu essen. Ist auch gerade die Zeit. Und da sind nur Blätter und eigentlich habt ihr noch nicht abgeerntet. Und der Greg sagt, das ist, nervt mich aber jetzt. Verflucht seist du. Von dir soll niemand mehr Früchte essen. Und ihr seht so, und der Baum ist. Wie wird es dir gehen mit deinem schönen Pflaumenbaum? Und du würdest denken, hä? Ja, ja. Und ich würde denken, was ist denn der Greg für einer? Wenn er das so macht.
Hä?
Was? Oh, oh, ja, genau. Und die Jünger fragen natürlich, was Sache ist. Und er sagt, ich sag euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr das auch tun können. Sag ich mal. Und noch mehr. Die Frage ist, was will Jesus hier deutlich machen? Und ich denke, es gibt zwei Perspektiven. Das eine ist, wir schauen uns einfach mal kurz im Überflug an. Diese Geschichte steht ja nicht im luftleeren Raum. Man könnte noch früher ansetzen, aber gehe ich einfach nur mal vom 21. Kapitel aus. Jesus zieht nach Jerusalem ein, gibt vorher seinen Jüngern den Auftrag, geht da und dahin, da findet ihr einen Esel angebunden und auf dem noch nie einer geritten und sagt einfach, ihr könnt ihn mitnehmen, der Herr braucht ihn. Und dann nehmen sie ihn mit und er reitet auf diesem Esel in die Stadt. Und alle Leute reißen Palmblätter ab und legen ihre Mäntel auf die Erde. Und Jesus reitet über diesen Esel in die Stadt und sie rufen, Hosanna, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und preisen und jubeln ihn. Die zweite Sache, die passiert ist, Jesus kommt dann in den Tempel und wird ziemlich sauer. Weil dort der Tempel ein Marktplatz geworden ist. Und er schnappt sich eine Peitsche, ein Seil und treibt alle Händler aus dem Tempel raus. Und darüber sind wiederum die Leute, die zuständig sind für den Tempel, ziemlich sauer in Bezug auf ihn. Und dann kommt es noch weiter, dass die Kinder dort anfangen, also erstmal das nächste, was er tut, er heilt dort ganz viele Kranke, Blinde, Lahme, steht hier in meinem Text. Und die Kinder jubeln und preisen Jesus und sagen, Hosanna, das ist der Sohn Davids. Und die Priester sind sauer darüber und sagen, hörst du nicht, was sie sagen, kannst du ihnen nicht gebieten, dass sie schweigen sollen. Dann kommt unsere Geschichte mit dem Feigenbaum. Dann gibt es eine weitere Geschichte. Da fragen ihn dann die Schriftgelehrten, sag mal, wer hat dir eigentlich erlaubt, das zu tun, was du hier machst? Sie fragen in meiner Übersetzung nach der Vollmacht. Welche Vollmacht hast du, Jesus, dass du das hier machst? Und Jesus macht etwas, was mir meine Mutter beigebracht hat, was ich nie tun soll, aber Jesus macht das ständig. Also entweder hat meine Mutter mir was Falsches beigebracht, nein, entweder war Jesus unhöflich, extrem unhöflich, oder meine Mutter hat mir etwas Falsches beigebracht. Jesus, auf die Frage hin, in welcher Vollmacht tust du das, stellt eine Gegenfrage. Kennst du auch, deine hatte ja der Mutter auch beigebracht, man beantwortet nie eine Frage mit einer Gegenfrage. Also Jesus war in dieser Hinsicht absolut unhöflich, weil er hat das ständig gemacht, dass er Fragen mit Gegenfragen beantwortet hat. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Jesus fragt nämlich, okay, dann sag mir, in welcher Vollmacht hat Johannes der Täufer seine Taufe getan? Und sie winden sich raus, wollen keine richtige Antwort geben und sagen, wissen wir nicht. Und er sagt, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Und dann kommt noch eine Geschichte. Dann kommt die Geschichte, die Jesus erzählt mit dem Vater, der seinen zwei Söhne hat und sie ihnen sagt, geht arbeiten in meinem Weinberg ist es auch, genau. Und der erste sagt, nee, ich habe keinen Bock, will ich nicht und geht dann trotzdem. Und der zweite sagt, ja klar, mache ich sofort und setzt sich an seine PS4 und findet das Spielen schöner, als in den Weinberg zu gehen und tut es dann doch nicht. Mit der Frage, wer hat den Willen des Vaters getan? Und die letzte Geschichte im 21. Kapitel hat es auch mit einem Weinberg zu tun. Da ist nämlich ein Weinbergbesitzer, der seinen Weinberg verpachtet, geht außer Landes. Und Hier sind wir wieder voll im Thema Frucht. Der möchte nämlich irgendwann seinen Anteil haben an dem Pachtzins in Form von Ernte und schickt dann halt seine Angestellten hin, einen nach dem anderen. Die werden schlecht behandelt. Schließlich schickt er seinen eigenen Sohn und der wird dann umgebracht. Und dann kommt der Weinbergbesitzer persönlich und die Schriftgelehrten sagen, Jesus fragt sie, was wird er wohl tun? Und er sagt, er wird den Kopf kürzer machen und seinen Weinberg an andere verpachten. Das ist so der Kontext von dieser ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Man nennt das in der Bibel oder in den Heiligen Schriften einen Chiasmus. Die erste und die letzte Geschichte passen zusammen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Am Ende erzählt er eine Geschichte, wie der Weinbergbesitzer seinen Sohn schickt, um die Ernte zu kriegen. Die zweite Geschichte handelt davon, die Tempelreinigung, also ich nehme jetzt immer die erste und die letzte und dann nähere ich mich langsam der Mitte an. Die zweite Geschichte handelt davon, dass eben Jesus nicht den Tempel so vorfindet, wie er ihn wünscht. Und er wird auch abgelehnt von denen, die eigentlich dort Dienst tun. Die vorletzte Geschichte eben mit den beiden Söhnen handelt auch davon. Der eine tut den Willen des Vaters nicht, der andere tut ihn. Und dann sind wir in zwei Geschichten in der Mitte angekommen. Nämlich einmal die Verfluchung des Feigenbaums und die Frage nach der Vollmacht. Die gehören zusammen. Das ist das Zentrum dieses ganzen 21. Kapitels. Diese beiden Geschichten stehen nebeneinander. Weil die erste Geschichte handelt auch von Vollmacht. Wenn ich nämlich einem Berg sage, also wenn ich einem Feigenbaum sage, ihn verfluche und er verdorrt, dann habe ich Vollmacht. Und wenn ich einem Berg sage, er hebt dich hinweg und wirft dich ins Meer und er tut das, habe ich auch Vollmacht, oder? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen eben, wo er diese Vollmacht her hat, Jesus diese Dinge zu tun. Und damit sind wir bei der Frage, nach welchen Früchten sehnt Jesus sich hier? Offensichtlich, wenn er diesen Feigenbaum sieht, er hungert und er sieht den Feigenbaum, dann will er ja Früchte haben. Und der Feigenbaum steht für etwas, für Früchte, nach denen er sich sehnt. Und das eine habt ihr bestimmt schon gehört, das ist auch naheliegend, dass das Volk Israel ihn anerkennt vom ganzen Kontext. Aber es gibt etwas, was auch was mit uns zu tun hat. Und da möchte ich kurz bleiben. Wonach sehnt sich Jesus? Das ist der erste Teil. Es ist eine zweigeteilte Frucht, vom Text her, nur vom Text her. Und die Frage beantwortet er nämlich, als die Jünger ihn fragen, Herr, wie ist das möglich, dass du den Feigenbaum verfluchst? Und Jesus antwortet, also dass du ihn verfluchst und es geschieht. Und Jesus antwortet in Vers 21, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Das ist das, wonach Jesus sich sehnt. Dass du Glauben hast an Gott und insbesondere an ihn. Und dass du nicht zweifelst. Das ist die Frucht, nach der Jesus sich bei dir und bei mir, bei jedem Menschen sehnt. Und diese Frucht bringt noch etwas hervor. Ich habe es schon genannt, aber ich will es nochmal deutlich machen. So werdet ihr, also wahrlich, wahrlich, wenn ihr Glauben habt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern ihr werdet auch zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Jesus sagt, die Frucht wiederum dieses Glaubens, der nicht zweifelt, ist ein Leben in Vollmacht. Ich bin ganz erschreckt, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Gespräch geführt mit jemand, der sagte mir, er hätte mit irgendjemand mal gesprochen, der von vorne immer so kurze Gebete spricht und sagt, er findet das eigentlich gut, dass er so kurze, prägnante Gebete spricht und er hat ihn darauf angesprochen, dass er das gut findet und er sagt, ja, weißt du warum? Ich glaube überhaupt nicht, dass unsere Gebete Vollmacht haben. Ich bin gespannt, ob ihr das wirklich glaubt. Wir werden gleich zwei Prüfsteine sehen, ob ihr wirklich glaubt, dass euer Gebet Vollmacht hat. Weil in der Theorie glaubst du es vielleicht, aber die Praxis ist noch eine andere Nummer. Und das finde ich ganz erschreckend, wenn ich das glaube. Also meine Bibel sagt mir, ich habe es hier gerade vorgelesen und ich glaube, dass das stimmt, was hier steht, dass wir Vollmacht haben. Und Jesus sehnt sich offensichtlich auch nach dieser Frucht, dass ich Glauben ohne Zweifel habe, der Vollmacht, vollmächtiges Gebet hervorbringt. Zwei Punkte, ich nenne sie einfach mal, zwei Punkte, wo dieses Glauben ohne Zweifel deutlich wird. Wer von euch, ich will gar keine Hand sehen, aber dass ihr euch selber fragt, wie geht es dir zurzeit in deinem Leben? Läuft alles wunderbar glatt und in super Bahnen? Es gibt überhaupt keine Herausforderungen, keine Probleme. Oder wie sieht's aus vielleicht? Hast du gerade mit irgendjemandem Stress in der Nachbarschaft, mit dir selber? Hast du vielleicht gerade finanzielle Probleme? Gesundheitliche Probleme? Und hast du vielleicht aufgrund dieser Probleme, die du hast, Angst? Wenn du Angst hast, hast du Zweifel. Angst darf man haben. Die Frage ist, was machst du mit deiner Angst? Weil in meiner Bibel steht, dass die Furcht nicht in der Liebe ist. Wenn ich wirklich nicht an Jesus, also wenn ich glaube, wenn ich wirklich Glauben habe, dann sagt Jesus, setz mich an die erste Stelle und ich werde dir alles in deinem Leben hinzufügen. Und da geht es um materielle Versorgung in diesem Text. Es gibt einen anderen Text, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und ihr könnt sicherlich viele dieser Verheißungen aufzählen. Wenn du Angst hast und hältst an ihr fest, dann hast du immer noch Zweifel. Angst haben darfst du. Die Frage ist, was machst du mit der Angst? Ich nehme meine Angst und gebe sie ab bei Jesus. Und ich vertraue darauf. Also ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich mache mehr als Vertrauen. Ich mache das wirklich für mich so ganz deutlich. In meiner Bibel steht zumindest, habe ich gerade zitiert, ich darf alle meine Sorgen auf Jesus werfen. Das heißt, ich mache das wirklich. Ich spreche es aus und werfe es auf ihn. Und ich frage Jesus sofort als nächstes, was gibst du mir dafür? Wir haben eben gesungen, ja? Rede du, mein Gott. Wie ernst glauben wir das denn, dass Gott zu uns redet? Frag ihn mal und werd stille und hör mal hin, was er dir zu sagen hat. Haben wir auch schon, ist auch schon Thema gewesen. Und ich finde es so schön, dass es für mich immer noch, vielleicht wieder, ich werde es wahrscheinlich immer wiederholen, bis es so tief in euch drin ist, dass ihr dieses Geschenk wirklich als bleibenden Schatz in eurem Herzen habt. Eine der Kernantworten, die ich immer wieder nicht nur höre, sondern spüre, ist, dass Jesus mir Frieden in mein Herz gibt. Und dann hast du Glauben ohne Zweifel. Ich sehe, dass du das kennst, das freut mich. Das ist ein Teil von Glauben ohne Zweifel. Wenn du merkst, du hast Angst, Angst haben ist okay. Wenn du merkst, du hast Sorgen, und es ist häufig so, manche Probleme können wir nicht lösen oder nicht sofort lösen, wirf sie jedes Mal neu auf Jesus und sag, Jesus, was gibst du mir stattdessen, und werd still. Und lass dir den Frieden schenken und dir diesen Zweifel nehmen. Jesus ist mit dir in jeder Situation deines Lebens, egal in welcher. Und das andere ist, also es gibt noch viel mehr, ich nehme nur zwei Beispiele raus. Also das war das erste, jetzt gibt es noch ein zweites, weil es gibt noch viel mehr, was das heißt, in Vollmacht zu leben. Jesus hat dir die Vollmacht übertragen, Menschen zu heilen. Nicht im Krankenhaus, sondern im Gebet. Wenn wir beten, Herr, steh ihnen bei, dann ist es kein vollmächtiges Gebet. Hilf ihnen, die Schmerzen zu ertragen, ist auch kein vollmächtiges Gebet. So hat Jesus nicht gebetet. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich will nicht zu tief darauf eingehen, aber ich möchte euch so einen kleinen Haken reinsetzen, dass ihr vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, dass wir Vollmacht haben und was das heißt. Und darum gehe ich bewusst hierhin, wo hier steht, die Kinder. Das ist ungefähr 2 Jahre her. Mein Sohn war 11. Na, 1,5 ist es vielleicht her. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Nee, 2 ist es her. Und wir sitzen abends im Wohnzimmer auf dem Sofa und es juckt mich am Bein und ich kratze so am Knöchelbereich mein Bein und denke, was ist denn das? Und dann ziehe ich das Hosenbein hoch und schaue mir das an und mein Bein war ungefähr doppelt so dick. Also normalerweise ist ja unten am Knöchel ganz dünn, ja, und das war richtig dick geschwollen und es war Es hat überall geblutet, es war ganz so offen und blutig und war recht unangenehm. Und was wir in unserer Familie machen, wenn wir solche Dinge erleben, ist zu beten. In dem Bewusstsein, dass wir Vollmacht haben. Und ich habe meinen Sohn gefragt, kannst du für mich beten? Und er sagt, kein Thema, Papa, das mache ich. Und er betet, und vielleicht ist es wirklich gut, wie die Kinder zu werden, und sagt, ich sage jetzt einfach in deinem Namen, Jesus, dass das Bein wieder in Ordnung kommt. Hat einfach nur drüber gestrichen mit seiner Hand und das war alles. Das war sein Gebet. Am nächsten Tag war die Schwellung raus und am dritten Tag war das Bein, als wenn nie was geschehen wäre. Normalerweise, wenn man eine Wunde hat, auch eine kleine, das dauert ein paar Tage, das Bein war vollkommen in Ordnung. Wir haben Vollmacht bekommen von Gott. Jesus sehnt sich nach einem Glauben ohne Zweifel. Und hier steht, also wenn Jesus mir sagt, so soll ich beten, dass ich den Bergen sagen soll, sie sollen sich hinwegheben. Und das werden sie tun. Wenn ich Glauben bete und nicht zweifle, dann heißt es, ich habe Vollmacht. Nun ist das so mit Früchten, dass die nicht sofort in der Regel da sind. Also ich weiß nicht, wie das an deinem Pflaumenbaum ist, aber ich glaube nicht, dass das so ist, dass wenn der Sommer kommt, dann macht es plopp und der ganze Baum ist voller Pflaumen. Wahrscheinlich nicht. Oder wir hatten neulich so einen schönen Kürbis in der Gemeinde zum Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob ihr hier so einen Kürbis hattet. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie kam es denn zu dem Kürbis? Ihr seid einfach in den Garten gegangen und dann war er da. So funktioniert es auch nicht. Man muss den auf den Kompost die Samen setzen und dann wächst das langsam und dann wird er immer irgendwann größer und wenn man ihn nicht erntet, wird er irgendwann riesig groß oder kommt der Frost und dann ist er kaputt. Ja. Wie kann ich solche Früchte erleben in meinem Glauben? Jesus erwartet nicht, dass die sofort da sind. Das gibt auch ein anderes Gleichnis von einem Feigenbaum im Weinberg und Jesus gibt dem Baum auch eine Chance. Der ist aber erwartet auch nicht, dass er sofort die Früchte bringt, sondern hat erstmal 3 Jahre gewartet, der Weinbergbesitzer. Und dann der Weinbergarbeiter sagte noch, pass auf, ich kümmere mich nochmal drum, ich pflege den Baum nochmal. Jesus erwartet nicht, dass Früchte sofort da sind, aber er erwartet etwas, dass Früchte wachsen. Und wie bekomme ich das in Anführungsstrichen? Ich bekomme das gar nicht hin. Wenn ich was anpflanze, wenn ich einen Feigenbaum anpflanzen würde, oder irgendwas anderes, dann brauche ich erstmal Geduld und Zeit, dass es wächst. Aber wichtig ist, in welchen Boden setze ich das rein? Und Jesus sagt, der Boden, der wichtig ist, das ist Glauben, gebe ich jetzt mal mit einem anderen Wort wieder, was das gleiche meint, heißt Vertrauen. Ich vertraue, dass wenn ich meinen Samen in Jesus hineinsetze, dass er in mir anfängt, die entsprechende Früchte wachsen zu lassen. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde in diesem Zusammenhang, wie kann das gelingen? Es gibt einen großen Unterschied in diesen beiden Texten, die ich gesagt habe, die in der Mitte stehen. Diese Geschichte mit dem Feigenbaum und die Frage der Schriftgelehrten nach der Vollmacht, in der Jesus diese Dinge tut. Die Frage der Schriftgelehrten nach der Vollmacht war keine ehrliche Frage. Sie haben ihm sie gestellt, weil sie sauer waren. Der mischt hier alles auf. Also stellt euch vor, wenn hier einer in die Gemeinde käme und keine Ahnung, der wird alle Stühle umwerfen und sonst was und sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Früher hat man nicht in Stühlen gesessen, sondern auf dem Fußboden raus mit dem Kram. Ja, würde ich auch sagen, sag mal, was bildest du dir ein? Ja, was habt ihr hier? Es gibt ja auch eine Gemeinde, ihr habt hier ein Kreuz hängen. Sag mal, spinnt ihr und nimmt das Kreuz ab oder sonst irgendwas? Wir wären auf jeden Fall gesagt, sag mal, wie kommst du dazu, hier einfach alles zu erscheinen und aufzumischen. Sie stellen diese Frage aber nicht, weil sie ehrlich wissen wollen, warum Jesus das tut, sondern sie stellen diese Frage nur, weil sie ihn loswerden wollen. Es war keine echte Frage nach der Vollmacht Jesu. Die Jünger hingegen, als sie die Frage stellen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Das war eine echte Frage. Sie haben sich wirklich gefragt, wie ist das geschehen? Sie haben überhaupt nicht an Jesus gezweifelt, an seiner Autorität, diese Dinge zu tun. Sie haben sich nur gefragt, wie? Und sie haben eine echte Antwort sich auch ersehnt und sie bekommen auch, ganz im Gegensatz zu den Schriftgelehrten eine echte Antwort von Jesus und nicht so eine Gegenfrage. Jesus, das war das, was ich sagte. Jesus hat Fragen mit Gegenfragen in der Regel dann beantwortet, wenn man ihm Fangfragen gestellt hat. Das ist übrigens ein guter Trick, wenn du merkst, dir stellt, nicht Trick, sondern eine gute Art und Weise, mit dem umzugehen. Wenn dir jemand eine Frage stellst und du merkst, es ist keine echte, dann lass dir von Gott die richtige Gegenfrage schenken. Das ist das Zweite, also das Erste, was wichtig ist, damit die Früchte wachsen, ist, in dem richtigen Boden zu wurzeln, die Saat im richtigen Boden zu haben. Das ist bei Jesus Christus. Und dich entscheiden, ich will ihm vertrauen. Das Zweite ist aber, du wirst immer in deinem Leben Dinge entdecken, wo du Fragen hast. Und stell ehrliche Fragen an Jesus und dann darfst du auch ehrliche Antworten erwarten. Dazu musst du aber stille werden und hinhören. Und rechne damit, dass Jesus dir antworten wird. Und das Dritte, sei einfach mutig. Du hattest uns so einmal die Geschichte erzählt mit dem Sandhaufen, hast du den Kindern erzählt, ja, wo der sich nicht hinweggehoben hat. Ich glaube, wenn ich einen Sandhaufen mache und bete, dass der sich hinweghebt, so hat Jesus das nicht gemeint. Aber was tun wir denn in der Regel als Erstes, wenn wir krank sind? Wir rennen zum Arzt. Und wenn wir beten und sagen, Herr, bitte, bitte, helfe mir doch, dann ist das kein vollmächtiges Gebet. Schaut euch mal an, wie Jesus gebetet hat, wenn es um Heilung ging. Steh auf, geh, sieh. Es gibt noch viel, viel mehr dazu zu lernen, aber das ist vielleicht wichtig. Versuch, mehr zu lernen. Ich gebe den Leuten immer den Tipp und sage, nimm mal deine Bibel und schau dir mal die Evangelien und die Apostelgeschichte nur zu diesem Thema an. Wie hat Jesus seine Vollmacht gebraucht? Und eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, vielleicht wiederhole ich das auch nochmal an einer anderen Stelle. Die Jünger waren, was Jünger heißt eigentlich Schüler. Und Schüler heißt, den Lehrer nachzumachen zu damaliger Zeit. So zu werden wie der Lehrer. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie wir als Jünger leben können. Und wenn ich mir Jesu Leben anschaue, dann ist ein Stichwort, was sich wie ein roter Faden durch die vier Evangelien zieht und es wird auch so genannt und ausdrücklich ausgesprochen. Er ist anders als einer wie die Schriftgelehrten, weil seine Rede und sein Tun ist in Vollmacht. Und wenn du das Gefühl hast, in meinem Leben ist überhaupt keine Vollmacht, dann gibt es viel zu lernen und zu wachsen. Und das wünsche ich für mich und für dich, dass wir wachsen. Es wird nicht gleich alles so sein. Wir werden nicht gleich wie der Meister sein. Aber je mehr wir lernen wollen und uns diese kindliche Neugier behalten, die Kinder im Tempel preisen einfach Jesus darüber, was er tut und freuen sich. Und die Jünger, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie alt die waren. Wisst ihr, wie alt die Jünger waren? Na?
18 bis 40, 50.
Okay, noch ein Tipp. 18 bis 40, 50? 18, nicht 80.
Im reifen Alter.
Es gibt einen Text, der ein ganz wichtiger Hinweis ist, wie alt die Jünger waren. Es kommen Schriftgelehrte und sagen zu Petrus, zahlt denn dein Meister nicht die Tempelsteuer? Und dann kommt Petrus zu Jesus und Jesus sagt, weißt du was? Wer muss denn die Tempelsteuer, also wer muss die Steuer bezahlen? Der König, also diese Kinder des Königs oder das Volk? Aber damit wir keinen Anschluss erregen, gehst du jetzt und fängst einen Fisch und du wirst einen Doppelstarter finden, eine Doppelmünze und dann bezahlst du für dich und für mich. Warum bezahlt Jesus denn die Tempelsteuer nur für sich und für Petrus? Man musste die Tempelsteuer erst mit 20 entrichten. 11 Jünger waren unter 20 Jahre alt. Petrus war der Einzige, der über 20 war. Das heißt, der Teenager mit sich rumgenommen. Jugendliche und Teenager. Und Johannes war wahrscheinlich vielleicht gerade 13, 14 Jahre alt. Der hat auch am längsten gelebt von denen. Und die waren noch neugierig. Die waren noch offen zu lernen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, wo wir hin müssen. Wenn du dich danach sehnst, diese Früchte auch in deinem Leben zu haben, dass du nicht überrannt wirst, dass du nicht zerdrückt wirst von deiner Angst. Ich habe diese Woche auch ein Seelsorgegespräch gehabt von einer Person. Boah, ich würde die manchmal gerne schütteln, die sich so erdrücken lassen von ihrer Angst, wo wir doch den hier haben, der uns alle Angst nehmen möchte in unserem Leben. Und ich finde es frustrierend, ich habe es satt, für Leute zu beten und es passiert nichts. Zum Glück habe ich schon erlebt, dass viele, viele Menschen erfahren haben, dass sie frei geworden sind von allen möglichen Krankheiten, Gebrechen. Nicht alle, aber sehr viele. Ungefähr 140 innerhalb der letzten 3 Jahre. Und ich möchte einfach, und das ist für mich so, ich möchte mir bewahren, für mein Leben ein fragender Jünger zu sein mit echten Fragen. Ich möchte mir bewahren, mehr vom Meister lernen zu wollen. Und solange ich diese Früchte noch nicht in ihrer Fülle sehe, weiß ich, dass es Dinge zu lernen gibt. Und ich glaube, die Welt sehnt sich auch danach, dass wir nicht einfach nur ein Kuschelclub der Erretteten sind, sondern dass wir ein Volk sind, das die Vollmacht ergreift, die wir haben. Jesus hat uns zum Kopf gemacht und nicht zum Schwanz der Welt. Amen.